Reko Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis.
Der Morbus Sudeck oder das komplexe regionale Schmerzsyndrom, abgekürzt CRPS, ist eine schmerzhafte Erkrankung mit Schwellungen, Durchblutungsstörungen und Hautveränderungen an Armen, Händen, Beinen oder Füßen. Auslöser ist oft eine vorausgegangene Verletzung, ein Unfall oder eine Operation an der betroffenen Stelle. Die Schmerzen an der betroffenen Extremität klingen aber nicht wie erwartet ab im Laufe der Zeit. Im Gegenteil, sie verstärken sich und im Verlauf kommen weitere Symptome hinzu, wie persistierende Bewegungs- und Funktionseinschränkungen, Schwellungen, Temperaturveränderungen der Haut und so weiter. Wie kommt es dazu? Wer ist am meisten gefährdet und was kann man dagegen tun? Diese und weiteren Fragen wollen wir uns heute stellen. Außerdem hören wir uns die Geschichte einer Betroffenen an. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus an meiner Seite. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo Uwe.
Hallo Christiane.
Uwe, bei den Vorbereitungen für unseren heutigen Podcast bin ich auf den Namensgeber dieser Erkrankung gestoßen. So ein bisschen Geschichte der Medizin finde ich ja immer spannend. Die Erkrankung, über die wir heute sprechen wollen, wurde benannt nach ihrem Entdecker Paul Sudeck, der 1866 bis 1945 gelebt hat. Er war ein Hamburger Chirurg, dessen Hauptarbeit im Bereich der Knochenchirurgie bestand. Er befasste sich insbesondere mit Veränderungen der Knochenstruktur, der Kallusbildung bei Knochenbrüchen und Pseudarthrosen, also den Heilungsprozessen oder auch Nichtheilungsprozessen von Knochen. Paul Sudeck beobachtete über die Jahre und beschrieb dann im Jahr 1900 die Reflex- oder Algodystrophie, die heute das komplexe regionale Schmerzsyndrom, kurz CRPS, genannt wird. Oder auch daher der Name Morbus Sudeck. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dem Thema Pseudarthrose haben wir ja schon einen eigenen Podcast gemacht. Vielleicht mögen Sie da einmal reinhören.
Ja, interessante Geschichte. Über diese Vorgänge in der Medizin lese ich auch immer gerne. Also gibt es dieses Krankheitsbild schon weit mehr als 100 Jahre, beziehungsweise ist es schon mehr als 100 Jahre beschrieben. Heute wird ja für das Krankheitsbild der Begriff komplexes regionales Schmerzsyndrom verwendet, aber für das CRPS vom Typ 1 wird immer noch die ältere Bezeichnung Morbus Sudeck verwandt. Aber fangen wir doch mal damit an, wie sich diese Erkrankung entwickelt und äußert.
Ja, gerne. Eigentlich ist das CRPS eine neurologische Erkrankung, die unter anderem mit Schmerzen, Sensibilitätsstörungen und trophischen Störungen, zum Beispiel gesteigertes Nagel- und Haarwachstum, einhergeht. Sie kann nach Weichteil-, Knochen- oder Nervenverletzungen einer Extremität, also Arm oder Bein, eintreten, oft im Zusammenhang mit einem Knochenbruch oder einer Quetschung. Die Pathogenese ist, soweit ich weiß, bis heute nicht vollständig geklärt. Auf jeden Fall handelt es sich um einen abweichenden Heilungsverlauf des verletzten Gewebes. Das Auftreten des CRPS ist jedenfalls nicht von der Schwere der Verletzung abhängig. Es kommt zu einer Fehlregulation des sympathischen Nervensystems, was den normalen Heilungsverlauf blockiert.
Ja, genau. Derzeit wird diskutiert, dass es zu einer Entzündungsreaktion im Gewebe kommt, bei der ein Überschuss an Mediatoren, beispielsweise Substanz P, ausgeschüttet wird, welche dann nicht mehr ausreichend abgebaut werden kann. Hierdurch wird dann die neurogene Entzündungsreaktion verlängert. Übrigens soll diese Dysregulation auch im ZNS, also dem zentralen Nervensystem, auftreten, was zu einer Sensibilisierung der zentralen, schmerzverarbeitenden Nervenzellen führen soll. Ähnlich wie bei einem Phantomschmerz scheint es zu einer Veränderung der neuronalen Verarbeitung der somatosensiblen Reize im Gehirn zu kommen. Also ein Verarbeitungsproblem im ZNS. Außerdem werden auch psychische Faktoren bei der Entstehung eines CRPS diskutiert. Mehrere Studien konnten eine Häufung von belastenden Familienereignissen bzw. Lebensereignissen vor dem Auftreten der Erkrankung und/oder eine höhere Rate von posttraumatischen Belastungsstörungen nachweisen.
Ja, ein wirklich komplexes Geschehen. Aber zur Beruhigung unserer Hörerinnen und Hörer sei gesagt, dass ein CRPS nach Knochenbrüchen nur bei ca. 1-2% der Patientinnen und Patienten auftritt. Bei peripheren Nervenverletzungen nur bei ca. 2-5% der Patientinnen und Patienten. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und die Altersverteilung liegt gehäuft zwischen dem 40. und 70. Lebensjahr.
Ja, und das häufigste Trauma, das ein CRPS auslöst, ist tatsächlich eine distale Radiusfraktur am Handgelenk. Hier berichtet die Literatur sogar von Zahlen zwischen 7-37%.
Also ehrlich, Uwe, die Zahlen kann ich jetzt selber nicht nachvollziehen. Wenn ich überlege, wie unglaublich oft in einer orthopädischen Praxis eine distale Radiusfraktur vorkommt, ist das CRPS bei diesen Patientinnen und Patienten doch eine absolute Rarität. Aber insgesamt nimmt die Zahl der CRPS-Patienten ja auch ab, da die Erstversorgung sicher im Laufe der Jahre auch besser geworden ist. Zum Beispiel weniger traumatische Repositionen oder schonendere Operationsverfahren, keine die Beweglichkeit der Finger einschränkenden Gipsverbände und so weiter, nur um jetzt mal ein paar Punkte zu nennen. Aber lass uns doch nach der etwas trockeneren Pathogenese mal genauer über die Symptome sprechen. Ich hatte das ja schon angerissen.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Die Symptome eines CRPS sind anfangs völlig unspezifisch und werden oft falsch interpretiert. Außerdem variieren sie sehr stark. Im Vordergrund steht sicher der Schmerz, oft auch ein Ruheschmerz mit stechendem oder brennendem Charakter. Eine Hyperalgesie, das heißt ein schmerzhaftes Syndrom, das durch eine verstärkte Reaktion auf einen schmerzhaften oder auch nicht schmerzhaften Reiz ausgelöst wird. Vereinfacht, schon eine leichte Berührung kann wehtun. Das kann regional auftreten und nicht nur auf das Versorgungsgebiet eines Nerven begrenzt sein. Was wiederum für die Vermutung spricht, die wir eben schon angesprochen hatten, dass auch das ZNS beteiligt ist. Die Schmerzen nehmen auch bei emotionaler Belastung oder Stress zu.
Ja, und natürlich ergibt sich hieraus eine Schonhaltung der Extremität bei den Betroffenen. Begleitend sind ja meistens sowieso Bewegungseinschränkungen und Muskelschwäche. Manchmal kommt es auch zu Spasmen, also Krämpfe der Muskulatur. Ich sehe auch oft starke Ödeme, also Schwellungen des Gewebes. Oft auch schweißige Haut oder vermehrtes Nagel- und Haarwachstum, zum Beispiel an der betroffenen Hand. Die Haut sieht auch häufig verändert aus, eher bläulich-livide verfärbt oder so wie eine Salbenhaut.
Nun sehen wir diese Symptome ja auch meist in verschiedenen Stadien oder Schweregraden der Erkrankung. Ich will hier mal grob die verschiedenen Stadien aufzählen. Einverstanden?
Ja, klar, sehr gute Idee.
Also, Grad 1 oder auch das akute Stadium. Der Schmerz ist umschrieben am Ort der Verletzung. Es gibt weiche Ödeme, also weiche Flüssigkeitsansammlungen, Muskelkrämpfe, Bewegungseinschränkungen und auch vermehrtes Schwitzen, eine sogenannte Hyperhidrose und auch Berührungsempfindlichkeit. Hier finden sich noch keine wesentlichen Veränderungen am Knochen. Und die Schmerzen, das wollte ich an dieser Stelle noch erwähnen, sie passen im Grunde genommen nicht zu der ursprünglichen Verletzung, also sind viel stärker als der eigentliche Schmerz von dem Knochenbruch, der in der Region mal vorlag. Bei Grad 2 hat man eben zunehmend diffuser werdenden Schmerz, aber auch Wachstumsstörungen an Nägeln und Haaren, eine Verhärtung des Ödems, bläuliche Verfärbung der Haut und einen beginnenden Muskelschwund. Und in der entsprechenden bildgebenden Diagnostik, also Röntgenbild oder CT, kann man auch eine lokalisierte Osteoporose feststellen. Bei Grad 3 kommt es dann zu einer Atrophie, die mit einem nicht mehr lokalisierbaren Schmerz und das Gewebe bildet sich zurück. Es kommt zu einer Generalisierung der Beschwerden und insofern Gelenke betroffen sind, eben auch zu einer Gelenkversteifung.
Ich habe bei einigen Autoren gelesen, dass auch über ein viertes Stadium diskutiert wird, bei der es dann zu Störungen des Immunsystems kommen kann. Ganzkörperödeme oder Wechsel von zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck. Hast du das schon mal gesehen? Also ich noch nicht.
Nein, so schlimm habe ich es auch noch nie gesehen. Aber die Einteilung der Schweregrade ist ja auch nicht immer ganz trennscharf. Einzelne Symptome können sich natürlich auch überschneiden und das Fortschreiten der Erkrankung kann von Patient zu Patient sehr, sehr unterschiedlich sein. Übrigens können milde Verlaufsformen auch nach Wochen spontan zurückgehen.
Ja, aber wie wird denn nun die eigentliche Diagnose gestellt?
Das erfolgt, wie du ja weißt, klinisch. Es gibt kein einfaches apparatives Testverfahren, um die Diagnose eines CRPS zu stellen. Aber es gibt sogenannte modifizierte Budapest-Forschungskriterien, die von Harden und anderen Autoren aufgestellt wurden. Darunter der, wie schon gesagt, anhaltende Schmerz, der durch das Anfangstrauma, also die eigentliche Verletzung, nicht mehr erklärbar ist. Und dann gehören noch drei der folgenden Kriterien dazu. Die Hyperalgesie oder Hyperästhesie, also die vermehrte Schmerzempfindlichkeit, beziehungsweise Überempfindlichkeit gegen Schmerzreizen und Berührung, die Asymmetrie der Hauttemperatur, Veränderung der Hautfarbe, eine Asymmetrie im Schwitzen der Haut, Ödeme oder auch Veränderung von Haar- oder Nagelwachstum und die reduzierte Beweglichkeit. Und vor allem, es liegt keine andere Erkrankung vor, die die Symptome erklärt.
Also eine Ausschlussdiagnose, oder?
Ja, absolut. Man kann aber auch, das vielleicht so als Zusatzdiagnostik, verschiedene apparative Untersuchungen zu Rate ziehen, die dann die Diagnose untermauern, wie beispielsweise das Röntgenbild. Hier zeigt sich meist eine gelenknahe, fleckige Entkalkung der Knochen. Allerdings frühestens 2 Monate nach Beginn der Erkrankung. Im späteren Stadium sind die knöchernen Veränderungen dann nicht mehr von anderen Knochenatrophien zu unterscheiden. In der Kernspintomographie, also dem MRT, können Weichteilödeme, Hautverdickungen oder auch Gelenkergüsse gesehen werden. Diese kommen aber auch bei anderen Erkrankungen vor. Mit anderen Worten, das MRT ist nicht besonders spezifisch. Mit der Skelettszintigraphie wiederum lassen sich zwar frühzeitig charakteristische Veränderungen, wie beispielsweise eine bandförmige Mehranreicherung, sichtbar machen. Im Krankheitsverlauf, also nach 12 Wochen, nimmt der diagnostische Wert aber wieder erheblich ab. Und hier liegt das eigentliche Problem, da häufig die Diagnose erst viel später im Krankheitsverlauf gestellt wird.
Ja, Uwe, und bevor wir auf die Therapiemöglichkeiten jetzt eingehen, würde ich gerne eine Patientin zu Wort kommen lassen, deren Geschichte wirklich eindrücklich ist. Liebe Frau F., vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen wollen. Ich würde vorschlagen, Sie erzählen erstmal, was Ihnen passiert ist.
Ich bin am 9.3.2024, wollte ich in den Urlaub fliegen, vom Frankfurter Flughafen aus. Auf der Rolltreppe ist mein Koffer irgendwie ins Kippen gekommen und ich bin rückwärts die ganze Treppe runter. Bin erst wieder zu mir gekommen, wo ich mit den Beinen vorne raus oben ankam. Ich habe das erste Mal im Leben um Hilfe gerufen und ich habe gemerkt, dass mir keiner geholfen hat. Dann bin ich wirklich fast eine halbe Stunde von einem zum anderen, ob es der Sicherheitsdienst war, und habe gefragt nach medizinischer Hilfe. Keiner hat mir geholfen. Wir haben mich alle weitergeschickt. Meine Hand sah aus wie ein aufgeblasener Ballon, also schon eher wie ein Boxerhandschuh. Schneeweiß, man hat keinen Finger mehr gesehen, gar nichts mehr. Und am Ende landete ich unten in der Ankunftshalle, also ich bin wirklich über den halben Flughafen gelaufen, und da kam eine Flugbegleiterin, die mir geholfen hat. Und die hat mir dann direkt den RTW gerufen und im RTW bin ich dann auch zusammengebrochen.
Ma, was für eine furchtbare Geschichte und was für ein schrecklich traumatisches Erlebnis, ne? Und Sie haben mir ja da schon oft von erzählt. Und natürlich auch, was Sie da für Schmerzen hatten, aber wahrscheinlich im ersten Schock hat man die gar nicht so wahrgenommen. Das kam wahrscheinlich erst im weiteren Verlauf, ne? Wenn Sie einverstanden sind, dann würde ich mal zusammenfassen, was dann im Krankenhaus eigentlich mit Ihnen passiert ist, damit Sie das auch nicht nochmal alles so im Detail sich hochholen müssen. Wäre das okay für Sie?
Ja, gerne.
Ja, also Sie sind dann, soweit wir das ja mittlerweile aufgearbeitet haben, wegen eines sehr komplizierten und komplexen Unterarmbruchs mit Gelenkbeteiligung des linken Handgelenkes ins Krankenhaus gekommen. Dort hat man dann erstmal geschlossen den Unterarmbruch gerichtet. Und weil aber auch der Weichteilschaden am Unterarm so erheblich war, hat man dann im Krankenhaus den Arm zunächst über so kleine Stichinzisionen mit einem Fixateur, also so einem Metallgestell, von außen geschient. Dabei werden Stäbe also vom eigentlichen Knochenbruch an entfernten Stellen im Knochen verankert. Und damit stabilisiert man im Grunde erstmal den Bruch, damit man sich primär erstmal auch um die Weichteile mit kümmern kann, unter anderem, ne? Und erst im weiteren Verlauf wird das dann weiter behandelt. So war das doch bei Ihnen auch, ne?
Ja, ganz genau. Weil der Arm war so dick, man hat mir halt erklärt, man musste Druck abnehmen, also dass der Druck runtergeht. Weil wenn man jetzt operieren würde, würde alles auseinanderfetzen. Und
genau.
Das wäre wichtig und das müsste mindestens 5 Tage drinne bleiben.
Genau. Und soweit ich das aus Ihren Unterlagen auch weiß, sind Sie dann ja 6 Tage später nochmal operiert worden. Sowohl an der Speiche als auch an der Elle wurde offen operiert und dann eine Platte an die Bruchstellen eingebracht und damit der Unterarmbruch sozusagen stabilisiert. Und dann wurden Sie in so einer Castschiene ruhig gestellt, ne?
Ja, ganz genau.
Ja, und ich weiß noch, dass Sie dann zu mir in die Sprechstunde kamen zur Weiterbehandlung. Erstmal natürlich primär der Wunden und da waren Sie noch sehr traumatisiert und auch vor allen Dingen sehr schmerzgeplagt. Da erinnere ich mich noch gut dran.
Ja, das war schon heftig gewesen. Also die Schmerzen danach, die kann man gar nicht beschreiben.
Ja, ich weiß, dass wir ja dann primär erstmal den Wundheilungsverlauf begleitet haben und versucht haben, die Schmerzen zu lindern. Und da konnte man auch noch in die Bewegung ja gar nicht reingehen, weil es einfach viel zu schmerzhaft war. Wir haben dann im weiteren Verlauf, wenn ich das so zusammenfassen darf, ja dann irgendwann mit der Physiotherapie begonnen. Als die Wundheilung abgeschlossen war, wir den Cast, also den quasi Gipsersatz abmachen konnten und so, haben wir mit der Krankengymnastik angefangen. Vielleicht mögen Sie dann mal erzählen, wie so die Zeit war für Sie.
Also die Zeit mit der Krankengymnastik, ich war ja, ich glaube, am Anfang 4-mal in der Woche da, Lymphdrainage. Erstmal nur Lymphdrainage, weil der Arm war so dick, die Finger waren so geschwollen und steif, sind ja auch von Anfang an steif. Die Finger, die sind, als ob da Beton eingegossen worden ist. Und die Lymphdrainage hat mir gut getan, aber auch zeitgleich wehgetan. Also ich habe Schmerzen wirklich ohne Ende gehabt. Die Medikamente haben eigentlich gar nicht geholfen. Dann habe ich auch irgendwann aufgehört damit, weil auch nachts die Albträume, die ich hatte, ich war ja jede Nacht auf der Rolltreppe gewesen und das ging nicht nur Tage, das ging schon Monate. Und das war, wo wir mit der KG angefangen haben, ich glaube, das war im Sommer. Aber wie gesagt, die Hand, die war dick, steif, blau, verfärbt, mal rot, mal blau, eiskalt, kochend heiß, man kann das gar nicht beschreiben. Für mich war das letzte Jahr eigentlich wie die Hölle. Also Schmerzen, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Und es hat nichts geholfen. Und ich habe immer wieder Hoffnung gehabt. Ich habe dann irgendwann auch zu Hause mit der Spiegeltherapie angefangen. Ich habe Wassergymnastik gemacht.
Genau, das haben wir dann in die Wege geleitet. Ne? Und woran ich mich noch erinnere, ist, dass Sie zunehmend, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung gewesen, auch das mehr so angenommen haben wieder als Ihre Hand und Ihren Arm. Ne? Weil vorher, erinnere ich mich, war das für Sie immer so wie so ein Fremdkörper. Ne?
Ja, ich war erschrocken und habe gedacht, die Hand kann mir nicht gehören. Aber irgendwann im Sommer habe ich auch zu Hause angefangen, dass ich versucht habe, irgendwas zu machen, egal wie. Es war keiner da, es konnte keiner hören, wenn ich geschimpft habe. Es war schwer, überhaupt mit der Hand ins Familienleben wieder reinzukommen, alles anzupacken. Aber das war, glaube ich, das Große, was ich gemeistert habe, was mir heute sehr weiterhilft.
Also ich glaube, was Ihnen auch sicherlich zugute kam, ist, dass das links ist und nicht rechts. Ne? Das hat sicherlich auch ein bisschen geholfen. Aber ich möchte gerne nochmal zurückgehen, um die Hörer und Hörer ein bisschen in die Therapie genau mit reinzunehmen. Also Lymphdrainage, Krankengymnastik und dann haben wir Ergotherapie ja angefangen. Und die Ergotherapie hat ja dann auch die Spiegeltherapie eingeleitet. Aber trotzdem sind Sie dann ja noch mal auch in der Klinik vorstellig geworden. Vielleicht mögen Sie da noch mal von erzählen.
Ja, ich bin dann in die Uniklinik nach Köln gekommen und die war ich erstmal beim
Kollegen, ja.
Ja.
Ich weiß, den Namen habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr parat.
In der Orthopädie.
Aber jedenfalls in der Orthopädie.
In der Orthopädie.
Und die sich da so ein bisschen drauf spezialisiert
und er hat
haben,
sich die Hand angeguckt und war eben ziemlich erschrocken und hat gesagt, also man kann sich gar nicht mehr kaputt machen, wie es jetzt in meinem Fall ist. Und er würde mich in die Schmerztherapie überweisen, weil die Hand, die Platten und die Schrauben können erst rausgenommen werden, wenn halt dieses Sudeck, da wurde dieses Sudeck also richtig diagnostiziert. Er hat gesagt, Sie haben das Morbus Sudeck.
Genau, wir hatten den Verdacht und wollten das aber eben da nochmal bestätigt wissen. Und dann sind Sie ja in der Schmerztherapie gewesen.
Ja.
Und erzählen Sie mal, was die schwerpunktmäßig dann an Therapie vorgeschlagen haben.
Also ich musste meinen Fall erstmal von Anfang an erzählen. Ich muss sagen, die haben sehr viel Zeit mitgebracht. Die sind sehr, also wirklich, habe mich aufgehoben gefühlt. Ne? Und er sagte dann, wir fangen mit 2 Mitteln an, die einmal für die Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Für die Durchblutung war das einmal?
Ja, also die Muskelentspannung, weil wenn der Muskel sich entspannt, dann entspannt sich die Hand, man entspannt sich. Und für die Nacht habe ich dann eben Mittel bekommen, damit ich auch ruhiger werde und wieder schlafen kann, weil ich wusste gar nicht mehr, was Schlafen ist. Eine Stunde und dann ging es los. Und die Tabletten wurden Stück für Stück, wurden die halt gesteigert. Und so nach 8 Wochen, 10 Wochen musste ich wirklich sagen, man merkt eine Linderung. Die Hand sieht zwar immer noch nicht schön aus, die Finger sind auch nicht dünn, aber es ist einfacher geworden. Ich gehe weiterhin zur Spiegeltherapie, mache sehr viel Übungen zu Hause, was wichtig ist, was mir auch der Schmerztherapeut gesagt hat. Man muss arbeiten, das Gehirn muss wachgerüttelt werden mit der Spiegeltherapie, dass es noch eine linke Hand gibt. Können wir überhaupt nichts garantieren. Es kann sein, dass es schnell passiert, aber es kann sein, dass es Jahre dauert, bevor die Hand wieder wach wird.
Genau.
Dass das so bröckelt, weil ich so, für mich ist das ein Gefühl von Steifheit, die ist wirklich wie ein Finger, der voll mit Beton ausgegossen ist.
Mhm. Ja. Also tatsächlich vielen Dank, dass Sie das so schön mit uns geteilt haben. Also man kann ja sagen, Sie haben so ein bisschen Bewegung ja in den Fingergrundgelenken wieder drin. Das Handgelenk ist immer noch sehr eingeschränkt in der Bewegung, ne? Hat so eine Beugestellung fixiert. Aber insgesamt die Schwellung geht schon zurück und auch dieses typische, sag ich mal, Aussehen vom Sudeck, ne? Ja. Dieses Glänzen und mit den Haaren und so, das ist, finde ich, alles deutlich besser geworden schon. Aber da haben Sie mit Sicherheit, wie Sie schon gesagt haben, noch einen langen Weg vor sich. Also vielen, vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit unseren Hörern und Hörern geteilt haben.
Dankeschön, Frau Doktor.
Meine Güte, was für eine schlimme Geschichte.
Ja, aber die Patientin geht das Ganze sehr gut an und ist jetzt, wie gehört, an die Uniklinik Köln zur weiteren Therapie angebunden.
Das freut mich für Sie. Sollen wir auf die Therapiemöglichkeit noch einmal genauer eingehen?
Auf jeden Fall. Wichtig ist, glaube ich, als erstes nochmal zu sagen, dass der Krankheitsverlauf sehr unterschiedlich verlaufen kann. Milde Verlaufsformen können auch nach Wochen spontan zurückgehen. Aber insgesamt ist die Behandlung oft langwierig und findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Fangen wir doch mit den Möglichkeiten der medikamentösen Versorgung an.
Gute Idee. Da stehen sicher ganz oben die Schmerzmittel.
Ja, absolut richtig. Dann kommen auch entzündungshemmende Mittel wie Glukokortikoide, durchblutungsfördernde Mittel, um die Durchblutung in der Peripherie, also zum Beispiel in den Fingern, zu verbessern, knochenabbauhemmende Medikamente wie zum Beispiel Bisphosphonate und trizyklische Antidepressiva, da ja auch die Psyche eine große Rolle spielt. Neuropathika wie Gabapentin oder Pregabalin, hier nur um die wichtigsten Pfeiler mal zu nennen.
Gut zusammengefasst, bei den selteneren, sehr schweren Verläufen gibt es auch invasive Maßnahmen, wie beispielsweise Stellatumblockaden, epidurale Rückenmarkstimulation oder auch Spinalganglienstimulation. Aber auf diese näher einzugehen, würde unseren Rahmen sprengen und diese Therapien führen auch im Wesentlichen nur Schmerztherapeuten durch, beziehungsweise spezialisierte Zentren. Unsere bisherige Aufzählung an den verschiedenen Therapieoptionen erhält auch nur die häufigsten Verfahren. Für weitere Therapien müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer bitte beim behandelnden Arzt beraten lassen. Ich wollte sie nur mal erwähnen, damit unsere Hörerinnen und Hörer schon mal gehört haben, dass es sowas gibt.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ein weiterer großer Pfeiler in der Therapie ist sicher auch die Physiotherapie, wie Krankengymnastik, um die Beweglichkeit zu verbessern, und manuelle Lymphdrainage, um den Lymphstau zu beeinflussen. Und auch die Ergotherapie, wie wir ja schon von der Patientin gehört haben, hat einen wichtigen Platz. Hier wird versucht, durch gezielte aktive Bewegungen die aktive Muskulatur zu erhalten. Stichwort Wiederherstellen der Alltagsfunktionen. Dabei hilft auch die Vermittlung oder der Einsatz von Hilfsmitteln im alltäglichen Leben zu erlernen.
Viele Patientinnen und Patienten haben ja Gefühlsstörungen an der betroffenen Extremität. Um eine möglichst normale Sensibilität wieder zu erreichen, kann neben den bereits erwähnten Maßnahmen die aktive Desensibilisierung der betroffenen Hautareale eine Rolle spielen, um sich wieder an die alltäglichen Berührungen zu gewöhnen. Übrigens, soweit ich weiß, sind Wärme- und Kältebehandlungen beim CRPS kontraindiziert. Auch Bewegungen massiv in den Schmerz verschlechtern das Krankheitsbild eher. Schmerzarme, aktive Bewegungen normalisieren die Muskelverhältnisse und die Nerven werden eher positiv angesprochen.
Ja, das stimmt. Erwähnen möchte ich für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch unbedingt die sogenannte Spiegeltherapie. Hierbei gibt das Spiegelbild eines Spiegels, der in der Körpermitte der Patientin oder des Patienten platziert wird, der gesunden Extremität die Illusion, dass die betroffene Seite die Bewegung problemlos ausführen kann. Die Idee dahinter ist die Lernfähigkeit und Formbarkeit unseres Gehirns. Nehmen wir als Beispiel die Hand. In dem für die Hand zuständigen Hirnareal werden die Signale aus dem Körper verarbeitet. Bei der Spiegeltherapie wird die Wahrnehmung der betroffenen Körperregion verringert bzw. verändert. Die optische Wahrnehmung ist, ich kann beide Hände gut bewegen. Das Gehirn wird also sozusagen betrogen. Die betroffenen Hirnareale sollen sich in der Folge durch den Lerneffekt positiv verändern. Man fängt übrigens mit kleinen Übungseinheiten von 5 bis 10 Minuten, am besten mit einem Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten an.
Ja, das ist eine sehr etablierte und auch erfolgreiche Methode. Zuletzt dürfen wir nicht die psychologische Mitbetreuung vergessen. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass eine traumatische Belastungsstörung beim CRPS auch eine Rolle spielen kann.
Ja, das ist sicher auch ein sehr wichtiger Baustein in der Therapie. Ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Überblick über das Krankheitsbild des CRPS geben. Wie immer sollten Sie sich, falls Sie betroffen sind und noch weitere Fragen haben, beim nächsten Mal an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt wenden. Sie oder er kann Sie dann natürlich wesentlich individueller beraten. Wir freuen uns, dass Sie bei dieser Folge dabei waren. Schauen Sie gerne auch mal bei Facebook unter Reko Podcast oder bei Instagram unter Reko-Podcast bei uns vorbei.
Ja, und auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben, abonnieren Sie uns gerne, damit Sie keine Folge verpassen. Bis dahin, achten Sie auf Ihre Knochen.